Herzlich willkommen bei Blackout to go, der Blackout-Podcast für jede Frau und jedermann. Mein Name ist Bernhard und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich möchte Ihnen die unbegreifliche Welt des Blackouts näher bringen, so quasi to go informieren, damit auch ohne Strom das eine oder andere Birndl brennt. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Blackout to go, Ihrem Podcast rund um das Thema Blackout. Ich freue mich riesig, dass Sie wieder reinhören und es freut mich auch, dass ich es endlich wieder geschafft habe, eine neue Folge zu releasen. Ja, und gleich vorweg, meine Damen und Herren, ich habe mir beim Ö3 Podcast Festival sagen lassen, dass das größte Faul an der Hörerschaft die Unregelmäßigkeit ist. Ja, und wie Sie gemerkt haben, habe ich das ein bisschen einreißen lassen. Es ist ja nicht so, dass mir die Ideen oder die Themen fehlen. Mir fehlt es eher an der Zeit und gerade jetzt, wenn es draußen so schön ist, der Sommer kommt, wenn die Badetemperaturen kommen, dann bin ich, um ehrlich zu sein, nach dem Dienst in der Gemeinde lieber mit meiner Familie im Freibad beziehungsweise irgendwo in der Natur als daheim vor dem Computer. Und ja, vielleicht haben Sie es mitbekommen, die Europameisterschaft ist gerade im Laufen und das schränkt mein Zeitmanagement zusätzlich ein. Aber ja, nichtsdestotrotz habe ich mir vorgenommen, dass ich diese Unregelmäßigkeit ein bisschen bändigen will und daher wird es in Zukunft auch kürzere Folgen geben, ohne lange Recherchen, ohne große Vorbereitungen und damit will ich versuchen, ein bisschen eine Regelmäßigkeit wieder hineinzubringen. Aber heute, meine Damen und Herren, wird es ein bisschen länger, weil ich will auch ganz kurz über das Podcast-Festival reden. Da hat sich ein bisschen was aufgetan. Also das Ö3 Podcast-Festival, das war in Wien. Es war eine wirklich lässige Veranstaltung mit einem tollen Rahmenprogramm, mit Workshops, mit Vorträgen etc. Auch mit einem super Essen. Es war eine Veranstaltung mit tollen Hosts und grandiosem Publikum. Das Publikum war aus und rund um die Podcast-Szene, also Gleichgesinnte. Und ich habe mich dort nicht nur ausgetauscht, sondern ich durfte auch lernen von Damen und Herren, die eben vorgetragen haben, beziehungsweise dementsprechende Erfahrungen haben. Und dabei habe ich ein paar wirklich inspirierende und bereichernde Begegnungen gehabt. Unter anderem mit der Niki Schmidhofer, die Skifahrerin, die mit der Conny Hütter, ebenfalls eine Skifahrerin, einen gemeinsamen Podcast hat. Der Podcast nennt sich Was dahinter steckt und dabei geht es um das Skifahren, aber vielmehr um das, was eben dahinter steckt, mehr oder weniger das, was wir vor den Bildschirmen nicht sehen. Und jetzt kommt's. Die Niki hat mir erzählt, dass sie den großen Stromausfall in der Obersteiermark im Murtaler Raum voriges Jahr am 2. und 3. Dezember persönlich miterlebt hat. Und der hat immerhin fast 30 Stunden gedauert, also das war keine Labalie. Tja, und aus dem Grund habe ich die Niki gefragt, ob sie uns ihre Eindrücke und Erlebnisse über diesen Ausfall schildern würde. Und sie ist so freundlich und wenn es zeitlich passt, dann wird sie uns erzählen, was bei einem 30-stündigen Stromausfall im Winter wirklich dahinter steckt. Also so quasi als Augen- und Ohrenzeugin. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, da sind ein paar Schmankerl dabei. Ein weiteres Highlight war die Begegnung mit dem Marcel Kielitsch. Der Marcel ist der Gründer vom Podcast Blaulichthelden, ein Muss für jede Feuerwehrfrau und für jeden Feuerwehrmann. Und unlängst hat er mit dem Herbert Sauruck eine informative und spannende Doppelfolge zum Thema Blackout herausgebracht. Und bei einer dieser Folgen geht es halt schwerpunktmäßig um die Herausforderungen der Feuerwehr im Blackout-Fall. Ja, und bei dieser Gelegenheit, dass wir uns getroffen haben, haben wir natürlich sehr lange über das Feuerwehrwesen und über das Blackout-Thema gesprochen, wir haben uns da sehr gut unterhalten und unser beider Fazit ist es, es gibt noch viel zu tun, vor allem muss das Bewusstsein dahingehend geschärft werden, dass sowas auch tatsächlich eintreten kann, auch wenn es viele nach wie vor noch immer nicht glauben wollen, aber erst dann kann man sich Schritt für Schritt, wie soll man sagen, einer thematischen Auseinandersetzung widmen. Also zuerst muss einmal das Verständnis herkommen, dass man sagt, ja, sowas kann passieren und das führt mich jetzt vom Ö3 Podcast Festival zurück zu unserem Thema, nämlich zum Blackout in Ecuador, das sich erst kürzlich am 19. Juni 2024 ereignet hat. Also, wie soll man sagen, doch nicht so unwahrscheinlich, aber es war halt weit, weit weg von uns und vielleicht ist das der Grund, warum die Medien sehr verhalten darüber berichtet haben. Wobei, meine Damen und Herren, auch über das Blackout am 21. Juni 2024 am europäischen Festland entlang der Adriaküste. Ich rede hier von Teilen Kroatiens über Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Albanien, so quasi vor unserer Haustüre. Auch hier war die mediale Berichterstattung sehr zurückhaltend. Ja, nichtsdestotrotz befassen wir uns heute mit dem größeren Blackout in Ecuador, weil ich darüber schon mehr Informationen habe. Aber das Balkanereignis wird sicher auch noch eine Folge werden. Ja, somit nach Ecuador. Zur geografischen Eingrenzung. Ecuador liegt in Südamerika. Das Land ist eingebettet zwischen Kolumbien im Norden und Peru im Süden und im Osten. Im Westen befindet sich der Pazifik, also sehr viel Wasser, aber noch circa 1000 Kilometer schwimmen würden dann die Galapagos-Inseln erscheinen. Ecuador hat eine Fläche von rund 283.500 Quadratkilometer und somit ist eine Spur größer wie Burkina Faso. Wenn Sie nicht wissen, wo Burkina Faso liegt, dann brauchen Sie wirklich kein schlechtes Gewissen haben. Das wissen die meisten nicht. Burkina Faso liegt nämlich in Afrika, südlich von Mali bzw. nördlich von Ghana und Togo und der Elfenbeinküste. Aber egal, ich hätte zur Einordnung der Größe auch sagen können, dass Ecuador nur um eine Spur kleiner ist als Italien. Das wäre vielleicht einfacher gewesen. Ja, sei es wie es sei. Auf jeden Fall, in Ecuador leben rund 18 Millionen Menschen, die meisten davon in der Hafenstadt Guayaquil, das sind rund 3 Millionen Menschen, und in der Hauptstadt Quito sind es Daumen mal Pi so 1,9 Millionen Menschen, also so groß wie Wien in etwa. Die Amtssprache ist Spanisch, ich persönlich kann überhaupt kein Spanisch, aber ich habe für diese Folge lokale Berichterstattungen ebenfalls herangezogen, diverse Social-Media-Berichte auch und alles, was Spanisch war, habe ich mir natürlich übersetzen lassen, unter anderem mit Dr. Google und habe all diese Berichte natürlich auch mit anderen deutsch- und englischsprachigen Quellen verifiziert und quergelesen, damit halt kein Blödsinn entsteht. Ja, dann möchte ich Ihnen noch ein paar bemerkenswerte Randinformationen mitgeben. Das österreichische Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten empfiehlt bei Reisen nach Ecuador eine Reiseregistrierung, und zwar deshalb, weil im gesamten Land die Kriminalitätsrate hoch ist. Es kommt immer wieder aufgrund von wirtschaftlicher und sozialer Unzufriedenheiten zu Protesten und Demonstrationen. Also die Damen und Herren dort sind momentan nicht so locker drauf und wie soll ich sagen, die sind ein bisschen vorbelastet und ab und zu, wenn es wieder mal ein bisschen pressiert, dann werden zum Beispiel wichtige Hauptverkehrsverbindungen einfach blockiert und dann wird dort fest demonstriert. Und dabei kommt es auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Vor allem bei den Hotspots, zum Beispiel in den Grenzgebieten zu Kolumbien und in den Küstenprovinzen da am Pazifik. Dort gibt es Aktivitäten illegaler und bewaffneter Gruppierungen, die nicht nur weißen Schnee erzeugen, sondern die transportieren den auch grenzüberschreitend ab. Und aus dem Grund herrscht in diesen Regionen die Sicherheitsstufe 3 und im restlichen Land unter Anführungszeichen nur die Sicherheitsstufe 2. Zur Info, in Burkina Faso herrscht derzeit partiell die Sicherheitsstufe 5 von 6 Möglichkeiten. Somit schaut es aus dieser Perspektive für Ecuador gar nicht so schlecht aus. Wobei innerstaatlich variieren die Lebensverhältnisse zwischen städtischen und ländlichen Gebieten recht stark. In den Ballungsgebieten gibt es natürlich moderne Annehmlichkeiten, aber je ländlicher es wird, desto größer werden die Herausforderungen für die Bevölkerung. Das betrifft vor allem die Bildung, die medizinische Versorgung, aber auch die Anbindung an die Infrastrukturen. Und genau dort fällt auch die Stromversorgung hinein, die hauptsächlich auf Wasserkraft basiert. Leider divergieren hier meine Quellen, aber die Stromerzeugung aus Wasserkraft macht in Ecuador in Summe zwischen 61% und 79% der Gesamterzeugung aus. Das Problem ist nur, dass Ecuador, genauso wie dessen Nachbarn, dass die derzeit massiv mit klimatischen Auswirkungen zu kämpfen haben und das Hauptproblem ist die Dürre. Also es fehlt so quasi der flächendeckende und sättigende Niederschlag und das schon seit geraumer Zeit und deshalb führen die Flüsse Niederwasser und der Umstand reduziert das angesprochene Wasserkraftpotenzial massiv. Die kämpfen wirklich mit Stromengpässen, also sogenannte Strommangellagen. Ja, und die dortige Energieversorgungssituation ist auch ein Grund für die momentan angespannte Situation im Land. Aber für diesen Zustand ist nicht nur das Klima verantwortlich, so ehrlich muss man schon sein. Die äquatorianische Strominfrastruktur ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Es wurde, wie soll ich sagen, nicht so viel Wert in die Wartung und Instandsetzung gelegt, ja, und auch nicht in den Ausbau. Und deshalb kam es so, wie es gekommen ist. Neben den bekannten technischen und infrastrukturellen Problemen hat sie dann als i-Tüpfelchen ein Defekt bzw. ein Fehler im Übertragungsnetz ereignet und damit brach eine Kaskade los, die schlussendlich dann zum landesweiten Blackout führte. Also die Ursache des Blackouts war die Kombination aus technischen Versagen, unzureichender Infrastrukturinvestitionen, klimatischer Extrembedingungen und daraus resultierender geringer Stromproduktion, also vor allem Wasserstromproduktion, in Verbindung mit einem Fehler. Ja, der Netzwiederaufbau wurde dann schrittweise und koordiniert durchgeführt in Form der Etablierung von Inselnetzen, die dann sukzessive zu einem Netz zusammengeführt wurden. Soweit ich recherchiert habe, war der Netzwiederaufbau eine reine innerstaatliche Anstrengung. Das bedeutet, die äquatorianischen Stromversorger haben ohne Hilfe der Nachbarländer den Netzwiederaufbau aus eigener Kraft bewerkstelligt. Das ist vergleichbar mit zwei Ansätzen, die auch wir für den Fall der Fälle zur Verfügung hätten. Ja, Berichte zufolge hat das Blackout für ca. 95% der Bevölkerung bis zum Abend desselben Tages gedauert. Also in Summe waren das rund 3 Stunden, also es ist am Nachmittag passiert. Und bis zum Abend, wie gesagt, waren halt 95% der Stromkunden wieder am Netz. Wobei sich im Zuge des Netzwiederaufbaus immer wieder kleinere Ausfälle ereignet haben. Dabei geht es in erster Linie um städtische Gebiete, wo die Dichte und die Komplexität der Infrastruktur viel höher ist. Soweit ich das herausgelesen habe, sind das keine Rückschläge beim direkten Netzwiederaufbau gewesen, sondern eher Folgeausfälle in den unteren Netzebenen. Da wird es bei so manchen Treffen, wo die Sicherungen ausgeballert haben, und bis das behoben war, hat es natürlich ein bisschen gedauert. Ja, kommen wir nun zum spannenden Teil, nämlich zu den Auswirkungen. Gleich vorweg, bis jetzt habe ich keine Berichte gefunden, die über Tote und Verletzte im direkten Zusammenhang mit dem Blackout berichten. Obwohl es Verkehrsunfälle gab, vor allem in den großen Städten. Sie können sich vorstellen, der Ausfall der Ampel hat natürlich zu einem Verkehrschaos geführt. Es mussten öffentliche Verkehrsmittel evakuiert werden, unter anderem die U-Bahn in der Hauptstadt. Hier sind tausende Menschen gleichzeitig betroffen gewesen. Selbstverständlich gab es auch Berichte über eingeschlossene Personen in Aufzügen. Die sind dann von Rettungskräften gerettet worden. Es gibt sogar ein Video aus einem Freizeitpark, wo in schwindelerregender Höhe einige Menschen festsitzen. Wie lang diese Damen und Herren in dieser misslichen Lage waren, kann ich nicht sagen. Ich habe dann kein weiteres Video gefunden, was eine Verbringung oder Rettung darstellt. Aber selbst wenn es schnell gegangen wäre, stelle ich mir die Situation nicht leibend vor. Es war extrem warm an diesem Tag. Und in Anbetracht all dieser Schilderungen tue ich mir halt ein bisschen schwer mit der Vorstellung, dass es keine Verletzten gab. Also bei 18 Millionen gleichzeitig Betroffenen muss sie doch irgendeiner da stessen haben oder weiß ich nicht, eingeschnitten, angehaut, was auch immer. Außerdem gibt es Berichte über eine Zunahme der Kriminalität, das muss man schon sagen, insbesondere in den größeren Städten wie eben Quito und Guayaquil. Dort wurden vermehrt Diebstähle und Raubüberfälle registriert. Die sind natürlich großteils aus der Gelegenheit heraus entstanden, weil zum Beispiel die Alarmanlagen ausgefallen sind, beziehungsweise weil es keine Telekommunikation gegeben hat. Wie gesagt, in den Brennpunkten, die Ground Zeros, wo die Sicherheitsstufe 3 herrscht, ist natürlich diese Situation ausgenutzt worden. Obwohl die Behörden gerade dort sehr stark vertreten sind, das muss man auch sagen. Kurz noch zu den dortigen Behörden, das ist nämlich wirklich sehr interessant. Aufgrund der angespannten Situation, Stichwort Reisewarnung, Sicherheitsrisiko, partielle Ausgangssperren und so weiter, aufgrund dessen haben die dortigen lokalen Behörden einen anderen Stellenwert. Die kommunizieren viel, viel öfter mit der Bevölkerung, also teilweise notgedrungenerweise, aber deshalb war es den Behörden sehr rasch möglich, die Bevölkerung mit Informationen zu versorgen. Die haben permanent auf allen verfügbaren Kanälen über die Lage informiert. Unter anderem wurden da lokale Radiosender verwendet. Ja, und diese rasche Informationsweitergabe hat sicher maßgeblich zur Entschärfung der Situation beigetragen. Außerdem sind bei denen lokale Stromausfälle keine Seltenheit. Und so wie ich das herausgelesen habe, sind die lokalen Behörden und auch die lokalen kritischen Infrastrukturen, wie zum Beispiel Spital, entsprechend mit Notfallpläne ausgestaltet. Die haben das auch recht souverän gemeistert. Wobei, wenn es wirklich schon Erfahrungen gibt, na klar, wird man dann besser und die dürften sie auch haben. Und somit kann man dann viel leichter in einen Modus umschalten. Also bei uns war Blackout momentan Chaos und dort ist halt ja mehr oder weniger Stromausfall und dann tun wir halt weiter. Wie gesagt, das dürfte bei denen wirklich recht gut funktioniert haben. Das heißt jetzt aber nicht, dass es keine typischen und großflächigen Ausfallserscheinungen gab. Natürlich hat es die gegeben, wie schon angesprochen, Ampeln, Lifte, öffentliche Verkehrsmittel. Es haben natürlich auch keine Bankomaten funktioniert, die elektrischen Dielen sind nicht gegangen. Es ist die Kühlkette ausgefallen, aber bei 3 Stunden ist es vielleicht jetzt nicht so tragisch. Es haben keine Tankstellen funktioniert. Wie gesagt, die Telekommunikation war down. In manchen Gebieten ist natürlich auch die Wasserversorgung ausgefallen, mit der dann auch die Abwasserentsorgung, aber das war natürlich nicht überall der Fall. Ich habe zum Beispiel wirklich nichts davon gelesen, dass Spitäler evakuiert werden mussten. Das heißt, dort hat nicht nur die Notstromversorgung funktioniert, sondern auch die Wasserversorgung bzw. die Abwasserentsorgung. Sonst wäre es nämlich zwangsweise zu einer Evakuierung gekommen. Ich will an dieser Stelle anmerken, wir wissen natürlich nicht, wie sich die Situation im weiteren Verlauf entwickelt hätte, also wenn das Ganze über diese 3 Stunden dann noch weit ausgegangen war. Weil bis jetzt hört sich das Ganze noch recht locker an, sagen wir mal so. Und wie gesagt, diese Phase ohne einer Stromversorgung war mit diesen 3 Stunden für diese 95% der Bevölkerung relativ kurz. Aber ja, es hat trotzdem Verluste gegeben, die ich eigentlich noch nicht erwähnt habe. Es gab nämlich Verluste in der Landwirtschaft und zwar in der Nutztierhaltung bei Geflügel- und Schweinefarmen. Ich habe zwar keine Zahlen darüber, wie viele Tiere verändert sind, auch nicht über die Höhe des wirtschaftlichen Schadens, aber wir haben die Gewissheit, dass sowas recht rasch passiert und zwar innerhalb von 3 Stunden. Und dabei geht es nicht um die Trinkwasserversorgung der Tiere, gell? Auch nicht um die Fütterung. Es geht vielmehr um die Belüftung der Ställe. Also es geht wirklich um die Stallklimatisierung, die halt relativ rasch zur Herausforderung wird. Wie gesagt, die haben da das Sommer drüben, es war verdammt warm. Und ja, mir hat es ein bisschen überrascht, dass das so rasch ging. Was ist jetzt mein Fazit aus diesem Ereignis? Was ist mein Fazit über meine Recherche, die jetzt weit über diese Folge hinausgeht? Blackouts treten häufiger auf, als man denkt. Also es ist nicht nur ein theoretisches Szenario, sondern eine reale Bedrohung, die in verschiedensten Teilen der Welt immer wieder vorkommt. Zur Berichterstattung. Die Berichterstattung ist, sagen wir so, durchzogen. Je näher so ein Ereignis ist, umso mehr liest und hört man darüber. Also ich mache jetzt auch diesbezüglich eine LinkedIn-Umfrage. Auch noch zu den Auswirkungen. Die Auswirkungen von so einem Ereignis sind natürlich in erster Linie abhängig von der Größe des betroffenen Gebiets und in zweiter Linie durch die Dauer der Stromversorgungsunterbrechung. Also wenn das betroffene Gebiet zwar recht groß ist, aber der Netzwiederaufbau rasch vonstatten geht, dann sind die Auswirkungen gedämpft und das haben wir eigentlich gesehen. Ein ganzes Land, riesengroß, 18 Millionen Betroffene, 3 Stunden und dann ist mehr oder weniger wieder grennt. Wobei es Bereiche gibt, in denen unverzüglich gehandelt werden muss. Wie wir eben gemerkt haben, Nutztierhaltung. Was auch noch spannend ist, ist die Reaktion der Behörden und öffentlichen Einrichtungen. Die ecuadorianischen Behörden und auch diese öffentlichen Einrichtungen haben anscheinend möglicherweise durch Erfahrung sehr gut etablierte Notfallpläne und aufgrund des Ausfallszeitpunkts, wie gesagt, das war am Nachmittag, sind die ja relativ rasch zur Anwendung gebracht worden. Wer weiß, was gewesen war, wenn das noch später gewesen war, erst um 18 Uhr lokale Ortszeit oder um 3 in der Früh. Aber wie gesagt, das hat gepasst, eben weil sie vielleicht diese etablierten Notfallpläne für diesen Blackout-Fall haben. Besonders herausheben möchte ich die rasche und laufende Informationsweitergabe an die Bevölkerung, die ganz, ganz sicher dazu beigetragen hat, dass keine Panik aufkommt. Also die Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, somit lassen wir es für heute gut sein, meine Damen und Herren. Abschließend möchte ich mich noch bei der Firma ContentLink, dem digitalen Content-Vermarkter in der Dachregion, für die Unterstützung bei dieser Folge bedanken. Ein weiteres Dankeschön schicke ich an Ö3 für das wirklich lässige Podcast-Festival und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an Sie, werte Damen und Herren, zwar für Ihre Geduld, für Ihre Treue und für Ihr Interesse rund um das Thema Blackout. Ja, und schauen Sie noch in die Shownotes, dort sind die Links zum Podcast von der Niki Schmidhofer und vom Marcel Kilic. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Birndl brennt.